Fischer Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischer Fritz. Fischer Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischer Fritz. Fischer Fritz fischt.
Fischer Fritz fischt nicht mehr. Keinen Fisch fischt Fischer Fritz. Keinen einzigen.
Keinen einzigen.
Nicht mehr so frisch, der Fritz,
sagte Fritz selbst noch im Februar und fand's witzig. Das war lustig gemeint, damals. Allerdings war Fritz da noch wesentlich fitter.
Vor dem Infarkt.
Jetzt schweigt Fritz, anstatt zu scherzen.
Sogar sich beschweren ist für Fritz schwierig geworden. Selbst wenn seine Logopädin lächelnd Bilabiallaute lobt, um welche sich Fritz
behutsam bisweilen bemitleidenswert betröppelt.
Brav, befangen, betrübt, beklommen, beängstigt, betroffen, peinlich, berührt, besorgt, bang, bebend, böse, beschämt, bedrückt, brüchig, panisch,
bemüht.
Fritz erschrickt dabei immer wieder über die eigene Stimme, die auf einmal so fremd klingt.
Blechern und bellend.
Automatenartig.
Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Fischer Fritz von Raffaela Bratuzki. Fischer Fritz ist einer der wenigen noch verbliebenen Flussfischer. Nun fischt er nicht mehr. Ein Schlaganfall, ein mehrfaches Aus am Fluss. Sohn Franz ist längst in die Stadt gezogen und kein Fischer, sondern Friseur. Nun kommt Piotra in die bayerische Pampa, um Fritz zu pflegen. Eine sogenannte Live-In-Pflegekraft. Pendelmigration im ethnifizierten Arbeitsmarkt Europas, um etwas Fachjargon einzustreuen über das, was früher Ausbeutung oder Rassismus hieß. Von diesem Aufeinandertreffen dreier so unterschiedlicher Figuren als neue Familie auf Zeit erzählt Raffaela Bratuzki. Die in München lebende Autorin und Dramaturgin studierte an der Bayerischen Theaterakademie August Everding und an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Sie ist Mitbegründerin des Netzwerks Münchner TheatertexterInnen. Aus Anlass der Ursendung von Fischer Fritz habe ich mich mit Raffaela Bratuzki unterhalten. Und vielleicht haben Sie es schon geahnt. Fischer Fritz, Franz, Friseur, Fluss. Alles kein Zufall.
Ich hatte Lust, mich mit Zungenbrecher zu beschäftigen und habe mich gefragt, wer ist Fritz in Fischers Fritz? Weil Zungenbrecher, die klingen so alt, also das hat so was unglaublich Altes. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Das sind doch Wörter, die man heute nicht mehr verwendet. Und ich hatte das Gefühl, das handelt von einer vergangenen Welt, von einer alten Welt. Deswegen war mir klar, die Figur Fritz ist alt. Ich wusste aber nicht, wer der Fischer Fritz sein kann, sondern habe gedacht, der Fischer Fritz. Genau, und da habe ich gedacht, naja, der spricht halt wahrscheinlich nicht mehr, weil das Sprechen so schwierig ist von diesem Zungenbrecher. Und so hat sich dann die Geschichte entwickelt, dass ich dachte, wenn der Fischer Fritz nicht mehr spricht, dann kann er nicht mehr fischen. Was ist dann mit ihm? Na, dann muss er wahrscheinlich in ein Pflegeheim oder bekommt eine Pflegerin, die vermutlich klassischerweise in Bayern aus Polen kommt. Und dann habe ich mir noch überlegt, wie heißt wohl der Sohn vom Fritz? Und dann dachte ich, naja, Franz. Und Franz konnte aus dieser ganzen Zungenbrecherlogik heraus höchstens Friseur sein oder Fahrlehrer oder Französischlehrer. Und dann habe ich mich für Friseur entschieden. Und dann hatte ich die Figurenkonstellation und alle Konflikte und Themen waren auf einmal da.
Hat es sich allein schon wegen der Übersprungshandlung gelohnt, die Franz ja dann macht, als er vom Tod seines Vaters erfährt, indem er Piotra die Haare schneidet. Also allein dieses Bild, diese Vorstellung, sage ich, das hätte jetzt kein Maschinenbauer sein können.
Ja, es war für mich irgendwie immer sehr klar, dass irgendwann der Moment kommt, wo Franz das Gefühl hat, dass er das in Ordnung bringen muss und dass er Piotra die Haare schneiden muss, weil ihm ja ihre Frisur nicht gefällt. Ich glaube, mir ging es darum, eine Welt zu schaffen, in der ich eigentlich alle Beteiligten mag. Und ich habe immer überhaupt keine Lust, über Menschen zu schreiben, die ich nicht mag, sondern eigentlich eher ja, Menschen, für die man eine Sympathie empfinden kann, in ihren Konflikten und Struggles zu zeigen. Und das sind alles drei sehr, sehr nette Menschen, die sich eigentlich alle um etwas kümmern. Und Franz, glaube ich, kümmert sich auch um die Schönheit in der Welt, die ihn umgibt. Die drei können halt so aus ganz verschiedenen Gründen nicht miteinander sprechen und es fällt ihnen einfach schwer, sich umeinander zu kümmern.
Ich würde noch mal gern zurückkommen auf das, was Sie über den Zungenbrecher gesagt haben, als Start für Ihren Text. Ist das jetzt ein spezifisch künstlerischer Ansatz, da anzufangen. Und dann entwickelt sich eine ganze Welt. Frage ich ja deshalb, weil es gäbe ja auch andere Ansätze, zum Beispiel den des Designs, wo man sagt, da ist meine Zielgruppe, die Zielgruppe braucht jetzt einen Text zum Thema Pflege und deshalb mache ich ein Pflegestück.
Ja, ich glaube, das ist ein künstlerischer Ansatz. Über ein Thema zu kommen, ist vielleicht eher ein politischer, der einem oft begegnet, so in der künstlerischen Praxis, dass man einen Auftrag kriegt zu einem Thema. Ich glaube, mein Ansatz ist immer ein musikalischer erstmal so. Es geht eigentlich immer um Klang, um Rhythmus und um Form. Also ich brauche irgendwie immer eine Form, die mich trägt. Und das hat sich halt als ungeheuer fruchtbar erwiesen, dieser Zungenbrecher. Und ich würde sagen, es ist insofern ein künstlerischer Ansatz, als dass ich manchmal gedacht habe, dass die Sprache halt das Material ist. So wie vielleicht ein Bildhauer über die Bronze kommt oder über den Stein oder über den Marmor und man sich in der bildenden Kunst ja sehr viel auch mit Material beschäftigt, habe ich hier versucht, Sprache zum Material zu nehmen.
Bleiben wir mal bei der Sprache. Wenn ich mir die Sprachen, muss ich ja sagen, im Plural des Stücks anhöre, habe ich mich gefragt, wo spielt es?
Naja, es ist so ungefähr verortet. Es wird erzählt, wie die polnische Pflegekraft aus Polen mit dem Bus Richtung Bayern fährt und sie fahren irgendwo an Passau vorbei. Irgendwo in einem Gebiet, in dem die Kirchtürme spitz sind und die Geranien an den Häusern immer weniger werden.
Ja, da bin ich natürlich sofort als Münchner Oberbayer eingestiegen. Nicht meine Gegend, wenn die Kirchtürme spitz sind, denn bei mir sind sie ja zwiebelig. Ja, soweit habe ich es verstanden. Aber wenn ich jetzt auf die Sprache komme, klar, das ist ein Bayerisch, wird gesprochen, dann gibt es das Hochdeutsche. Dann kommt Polnisch dazu, auch von Native Speakers, also von Leuten, die selber Polnisch-Muttersprachler sind, aufgewachsen sind. Das fand ich sehr interessant. Ich hatte das Gefühl, es ist ja eigentlich ein Bauernstück oder ein Fischerstück, aber dann doch nicht.
Ja, weil es ist halt ein Musikstück. Und deswegen glaube ich, vielleicht tut es auf der anderen Seite so, als wäre es sehr, sehr konkret verortet, aber auf der anderen Seite geht es um Sprachmelodien und Sprachklänge. Und da ist es natürlich im Hörspiel nochmal ganz besonders stark. Klänge aus verschiedenen Sprachen, die aufeinandertreffen.
Gut, weil Sie jetzt diese Ebene der Musikalität einziehen, soweit bin ich noch gar nicht, sondern ich habe mir dann im nächsten Schritt gedacht, es ist ein zeitgenössisches Bauern- oder Fischerstück, weil selbstverständlich sind wir heutzutage in Bayern mehrsprachig. Also diese Mehrsprachigkeit in dem Fall zwischen dem Polnischen, dem Hochdeutschen und dem Bayerischen, das ist ja ständig. Also das ist der Alltag, in dem wir uns bewegen, oder?
Ja, wir leben in einer mehrsprachigen Realität. Und deswegen will ich die auch hören oder auf Bühnen sehen. Ich werde immer wieder nach dem Volksstück gefragt, aber das ist nicht meine Spezialität oder die Richtung, aus der ich komme und denke. Ich bin nur einfach groß geworden, auch in diesen Milieus, die ich da erzähle.
Das Bayerische, das im Stück vorkommt, ist aber schon wieder so ein gepflegtes Bayerisch. Also das ist das Bayerisch, das ich benutzen würde, wenn ich mit jemandem Bayerisch sprechen muss. Es ist nicht das Bayerisch, das ich mit meinen Schulfreunden spreche.
Wirklich? Weil ich finde, es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt so die alten Dialoge zwischen Fritz und Franz, die ein bisschen, die dann rauer und ruppiger sind. Es gibt natürlich auch das Bayerisch, in dem erzählt wird. So ein erzählerisches Bayerisch. Es gibt unterschiedliche Formen. Ich glaube, was für mich wichtig beim Schreiben war, ein bisschen auch zu persiflieren. Es ist jetzt im Hörspiel sogar ein bisschen weniger, als es im Originaltext ist. Ein bisschen das zu persiflieren, wie sehr wir in Bayern immer darauf pochen, dass man die Dinge so ausspricht, wie wir uns das wünschen und dieses korrekte Bayerisch. Und da knallen Piotra und Fritz aufeinander. Und ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass man auch ein bisschen darüber lachen kann, aber das auch ein bisschen so in Frage stellt, ob man da immer so eine Sprachrechthaberei damit treiben muss.
Gut, aber es ist erstmal Recherche passiert, das heißt, Sie haben Gespräche geführt, Bücher gelesen, also in Archive gegangen oder wie auch immer.
Bücher und Archive eben genau nicht.
Genau nicht, sondern Menschen.
Genau, Menschen.
Ja, mir ist es bei der Logopädin aufgefallen, das ist so ein Fachjargon oder auch die Sachbearbeiterin, das ist so dieser, auch der Duktus in der Sprache, der so tut, als wäre er einfühlsam, aber eigentlich auf der bürokratischen oder auf einer verwaltenden Ebene bleibt, vielleicht bleiben muss.
Also mich interessieren wahnsinnig diese Sprechweisen, diese berufsspezifischen Sprechweisen und dann auch diese Kraft und diese Macht auch und teilweise auch Gewalt, die sie haben. Also es ist ja ein Stück, in dem es um Sprache geht. Es geht auch um die Kraft und Macht von Sprache und um die Macht des Nichtgesprochenen. Und deswegen habe ich versucht, mit ganz großer Akribie eben diese Milieus und diese Sprechweisen und teilweise eben die Kälte der Diagnosen einzufangen.
Mama, habe ich auch geschmunzelt. Also zum Beispiel eine logopädische Behandlung für einen alten Mann, der eigentlich wahrscheinlich, als er gesund war, auch nicht viel gesprochen hat.
Die Texte werden meistens lustig, wenn ich schreibe. Das passiert mir, weil die Figuren lustig sind und weil ich mag, wenn die Figuren zur Selbstironie fähig sind. Das ist irgendwie immer wichtig. Und die machen dann halt auch öfters mal Witze.
Genau, sie machen Witze über sich selber. Das ist allerdings auch eine Sprechhaltung, die vermutlich aus dem Theater kommt, dass die Figuren sich selber reflektieren und manchmal sogar die Rolle eines Erzählers aus dem Off mit übernehmen. Oder?
Wir haben, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen, dass es erst ein Theaterstück gab und dann, dass jetzt die Hörspieladaption ist. Ich habe es erst als Prosaerzählung geschrieben. Dachte dann, oh, ich glaube, es ist ein Theaterstück, weil es so viel um Sprachklang geht, und habe dann meine eigene Adaption gemacht mit dem Theaterstück. Und daher kommt es, glaube ich, dass die Figuren so gut reflektieren können, weil ich das eben erstmal als Erzählerin formuliert hatte. Und da hatte ich diese Reflexionen schon drin und wollte die dann auf der Bühne nicht missen. Und natürlich liebe ich das auch auf der Bühne, wenn die SpielerInnen neben die Figur treten und über sie erzählen. So, das finde ich ein sehr spannendes Mittel. Und dann hat sich's ja vom Theaterstück ins Hörspiel verwandelt, was ich auch richtig gut finde, weil das eben einfach nochmal den Fokus setzt auf die Sprachen, auf die Dialekte und auf diese Musikalität von verschiedenen Sprachen und Klängen.
Das wird von der Regie ja sehr deutlich unterstützt, finde ich, durch die sehr kurzen und rabiaten Einbrüche von Atmos. Weil man hätte diese Figuren ja jetzt auch komplett immersiv einbauen können in so eine reportageartige Welt, in so eine, der Fischer ist am Fluss, der Fischer ist in seiner Wohnung und der Fußboden knarzt. Das ist ja alles nicht so. Das ist ja ein gesprochenes Stück, und dazwischen ganz kurz kommen immer mal so Atmos, die die Umgebung abrufen. Das habe ich jetzt so empfunden, dass da die Regie ihr Vorgehen in der Sprache unterstützt.
Auf jeden Fall. Es sind auch polnische Musikstücke anzitiert, weil die Pflegerin Piotra und Boris, der Busfahrer, die haben ja so eine Verbindung auch über Musik, über die sie sich austauschen. Und ja, diese Atmos, ich finde, die können noch viel mehr. Das sind irgendwie Geräusche aus der Welt. Also es ist teilweise, glaube ich, ein stärkeres Wasserrauschen oder ein Flussrauschen.
Die sind auch sehr übertrieben dann.
Genau.
Ne?
Geräusche aus der Welt, in der sich die Figuren bewegen, aber sehr viel stärker und schaffen eben so Atmosphäre. Und die, gerade dieses Rauschen, wo man vielleicht am Anfang, wenn man einschaltet, denkt, irgendwas ist kaputt mit meiner Box oder dem Radio. Das illustriert auch irgendwie die verrauschte Wahrnehmung von dem Fischer sehr schön, finde ich. Da habe ich mich sehr gefreut.
Vom Fischer zu Piotra. Es ist ja nicht nur in Anführungszeichen ein Vater-Sohn-Stück, Fritz und Franz, sondern eben auch ein Stück über Migration in Bayern, in der Bundesrepublik Deutschland, in, kann sagen, Mitteleuropa. Und sie erzählen auch die Geschichte der Piotra, soweit die erzählt werden kann innerhalb dieser Rahmung. Oder, habe ich mir gedacht, ist es jetzt einfach der handwerkliche Trick, dass da irgendwie noch eine Liebesbeziehung rein muss?
Das war eigentlich das wichtigste Anliegen, was ich beim Schreiben hatte, dass ich wollte so ein bisschen über diese Gefühlswelt sprechen, wenn man da so eingesperrt ist mit einem alten Menschen in einem fremden Land, irgendwo ganz fernab von allem. Und Liebesbeziehung, also die Beziehung von Piotra und dem Busfahrer ist ja so, dass die ganze Zeit in irgendeinem Messenger hin und her schreiben und am Ende eigentlich selber gar nicht wissen, wer sie sind, wie sie zueinander stehen. Sondern es ist halt einfach eine Kommunikation, die teilweise auch sehr flirty wird. Aber die ist so ein Anker für sie. Der Anker nach draußen. Und das, was irgendwie so ein bisschen sie am Leben erhält. Und ich glaube, ob das am Ende eine Liebesgeschichte ist, sie sagt, mal sehen, wir müssen uns kennenlernen. Sie weiß eigentlich gar nicht, was passiert. Und ich selber wollte es eigentlich auch gar nicht so als die Romance so erzählen, sondern das dachte, ich muss der Figur irgendetwas geben, an was sie sich festhalten kann. Und ich wollte so gerne, dass es da vielleicht eine Zukunft gibt, dass Piotra Zukunftspläne hat. Nicht nur, sie will ja unbedingt reisen, aber dass es vielleicht auch Beziehungen gibt, auf deren zukünftige Entwicklung wir neugierig sein können, während ich das Gefühl habe, dass alle anderen Figuren eigentlich eher in der Vergangenheit hängen.
Sie sagen, es ist jetzt keine wirkliche Liebesbeziehung. Allerdings habe ich oft schmunzeln müssen in dieser Beschreibung der WhatsApp- oder der Messenger-Kommunikation, weil die kennt ja auch mittlerweile jeder und jede. Und gerade das Schweigen. Plötzlich antwortet er nicht mehr. Das fand ich eine sehr beeindruckende Szene, weil das ist auch so aus dem Alltag gegriffen und man kann das richtig nachfühlen, wenn ich nicht sogar gelacht habe an der Stelle. Ist das Stück jetzt ein humoriges Stück oder ist es eher ernst?
Es ist traurig und es ist ein humorvolles Stück. Wir brauchen den Humor, um das Traurige irgendwie zu überstehen oder damit klarzukommen. Ich glaube, alle Figuren blicken eigentlich mit einem gewissen Humor in die Welt und der Text auch.
Und zum Glück war es ja kein Ghosting. Er meldet sich wieder.
Er meldet sich wieder, ja. Es ist einfach das Typische an so einer Messenger-Kommunikation. Das Stück beschreibt ja nicht den Schmerz des Nicht-Miteinander-Sprechens, der Nicht-Kommunikation auf ganz vielen Ebenen. Ja, also dass Franz und Fritz nicht mehr miteinander reden können, dass es da diesen Bruch gibt und dann reden sie einfach nur noch über das Wetter. Und dass Piotra so vereinsamt, weil einfach niemand mit ihr in der Welt redet. Und natürlich halt auch das, was wir alle kennen, was einen so wahnsinnig macht, wenn man halt dann bei so einer Messenger-Kommunikation keine Antworten mehr kriegt. Und dieses Nicht-Miteinander-Sprechen-Können wird natürlich gespiegelt darin, dass das Stück einfach ein riesiger Zungenbrecher ist und ich immer die schwerst auszusprechende Wortkombination genommen habe, die mir eingefallen ist.
Gemeinsam haben alle Figuren eine Einsamkeit, oder?
Alle Figuren sind einsam auf ihre Weise und das Fatale ist, dass sie eigentlich alle total nette Menschen sind und miteinander echt eine gute Zeit haben könnten, wenn sie schaffen würden, miteinander zu reden. Aber Fritz kann halt einfach mit dieser polnischen jungen Frau nichts anfangen. Das schafft er einfach als alter katholischer Knacker nicht. Fritz und Franz, die haben einfach sich vor Jahren miteinander gebrochen, weil Franz aus der Familientradition ausgeschert sind. Dabei haben sie ähnliche politische Ansichten. Sie sind beides, alle drei sind Menschen, die sich um etwas kümmern. Fritz fühlt sich vielleicht um den Fluss mehr verantwortlich als um die Menschen um sich herum. Aber es sind alles Leute, die eine große Sorge tragen. Und sie schaffen es traurigerweise nicht, so die gegenseitige Einsamkeit zu durchbrechen und einander zu sehen.
Das mit der Sorge, das hat mich sehr beeindruckt, weil zum einen wird so ganz nebenbei die Geschichte der Umweltveränderung, das Global Warming erzählt, in dem das Wasser der Flüsse immer wärmer wird und Fritz die Gefahr sieht oder weiß, die da entsteht als Fischer. Dann Franz, der um die Schönheit besorgt ist. Und dann Piotra, die sich um die Menschen sorgt.
Ja, vielleicht kann man es nicht so generell sagen, dass Piotra sich um die Menschen sorgt. Sie hat halt diesen Job und ich glaube, sie will ihn gut machen und sie ist grundsätzlich einfach eine empathische, sehr weltoffene Person. Und Franz, ich schätze ihn so ein, das wird sehr am Rande nur erzählt, dass er auch jemand ist, der sich sehr um seinen Betrieb kümmert. Er hat 2 Friseurläden in der Stadt. Er weiß, und das nervt ihn, dass eigentlich die Pflegekraft unterbezahlt ist und dass das nicht in Ordnung ist, in welchem Anstellungsverhältnis sie da ist. Ich glaube, Franz, auch er wollte die große Welt sehen. Auch er hatte Lust auf Veränderung und Freiheit in dem gleichen Alter wie Piotra. So, eigentlich könnten die auch Freunde sein, aber die sehen sich halt auch gar nicht.
Ich komme nochmal von der anderen Seite. Alle Figuren sind einsam, aber es sind auch abgeschieden in gewisser Weise. Also der Ort, in dem Fritz wohnt, ist abgeschieden. Das Fischerhaus ist abgeschieden. Aber sie sind ja alle abgeschieden von ihrer Welt. Und trotzdem ist es aber genau unsere Welt. Also eigentlich sind sie ja doch alle in der Auseinandersetzung, in der wir alle stehen. Diese Form von Europäisierung, Globalisierung, Rassismen, Widersprüchen, nicht miteinander reden können. Ist das jetzt so ein künstlicher Trick, das so zu isolieren, in die Abgeschiedenheit zu verschieben, um es dann wie in so einer Lupe größer zu machen?
Eigentlich gar nicht, sondern, also natürlich ist ein kleineres Figurenensemble leichter zu bändigen, muss ich jetzt einfach mal zugeben. Aber tatsächlich gibt es einfach viele solche Pflegesituationen. Es gibt einfach viele alte Menschen, die in abgeschiedenen Orten auf dem Land leben und wo dann die Pflegekraft dazukommt Und dann potenziert sich einfach für die natürlich auch nochmal die Einsamkeit. Oder man teilt dann die Einsamkeit mit einem Menschen, zu dem man vielleicht also nicht so ein leichtes Verhältnis hat. Ich wollte einfach wirklich ganz genau diese isolierte Situation erzählen.
Raffaela Bardutzky. Ralf Hohmann sagt Danke für das Gespräch über das Hörspiel Fischer Fritz. Zu finden in der ARD-Audiothek.